Herzlich willkommen beim ImproLife Podcast. Agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe.
Herzlich willkommen. Heute nehmen wir die 23. Folge des ImproLife Podcasts auf und bei mir sind erneut Ella Amann und Roland Trescher. Hallo.
Hallo. Hallo alle zusammen.
Mein Name ist Claudia Hoppe und es geht heute um den dritten Leitsatz des Lern- und Entwicklungsfelds Führung und Selbstführung, nämlich Kontrolle über andere aufgeben. Ja, ein ganz spannendes Thema. Ich habe, mein erster Gedanke, den ich hier auch notiert habe, war, was ist die Alternative?
Selbstorganisation.
Ich überlasse es euch.
Und im Thema Selbstorganisation dann, wie bekomme ich Leute dazu, das zu tun, was sie vielleicht nicht möchten oder was ich möchte oder was übergeordnetes Unternehmensziel ist oder was gerade ansteht oder in irgendwelchen Lehrplänen steht oder sinnvoll und nützlich ist.
Indem ich Motivation und Sinnstiftung anbiete. Das ist
ja, und auf, erstmal auf so einen Auftrag erstmal auch gar nicht einsteige. Ich würde da jetzt erstmal in die Auftragsklärung gehen. Weil diesen Auftrag, wie bekomme ich andere Leute dazu, Pünktchen, Pünktchen, das sind Aufträge, die ich seit vielen Jahren nicht mehr annehme, weil das einfach keinen Sinn macht. Also da bin ich jetzt wieder sofort bei Roland. Das hat für mich nichts mit Sinnstiftung zu tun, sondern ich muss ja fragen, wie beteilige ich Leute an dem, was ich da tue? Wie kriege ich eine Sinnstiftung hin? Wie kriege ich da etwas hin, wo die Leute sagen, wow, das interessiert mich. Und da will ich ein Teil davon sein. Und da habe ich genug in meiner Selbstorganisation, in der Art und Weise, wie ich mich selbst für Dinge interessiere, wie ich lerne, wie ich Dinge umsetze und dann in einen Austausch darüber gehe. Und das brauche ich nicht zu kontrollieren. Es war unsere provokante These oder auch Lebenserfahrung, die wir da haben.
Mhm. Nichtsdestotrotz, Roland hatte gerade, bevor wir diese Folge angefangen haben aufzunehmen, eine Netflix-Serie zitiert, glaube ich, ne? Narcos. Ich kenne die Serie nicht. Aber es scheint, geht es um Gangs
irgendwas? Es geht um Pablo Escobar und das Medellin-Kartell, Kokainhandel in den 80er, 90er, die ein ganzes Land unter Kontrolle hatten.
Hast ja gesagt, in diesem Kontext gibt es keine anderen Strukturen.
Naja, ich meine, das ist halt sozusagen ein Organisationssystem, das nur durch Macht und Kontrolle funktioniert. Und da gibt es einen an der Spitze, der kontrolliert das. Und wenn der nicht aufpasst, kriegt er einen über den Schädel, dann ist der andere, der auf. Das ist so die einfachste Form letztendlich in unserer Gesellschaft, die immer wieder in bestimmten Kontexten auftaucht. Ja, das geht nicht ohne Kontrolle. Und wir reden ja heutzutage von Organisationsformen in Unternehmen, wo es eher darum geht, das Potenzial der Einzelnen mitzunehmen. Ja, und was jetzt in dieser gerade zitierten Form bei Narcos natürlich nicht möglich ist. Der eine kann nur folgen, Befehle ausführen, folgen, da gibt es nichts von Individualität. Ja.
Und da ist auch nichts mit angewandter Improvisation an der Stelle.
Nee, überhaupt nicht. Nee, genau. Und wir wollen ja genau das Gegenteil. Wir wollen ja den Einzelnen mitnehmen, wir wollen, dass sich der eine sich selbstbewusst sich ausdrücken kann, etc., seine Ideen einbringt, seine Innovationskraft einbringt, etc. Und das Ganze als Ganzes zu verstehen, um letztendlich da motiviert auch so eine Selbstorganisation herbeiführen, die das Ganze dann auch produktiv macht.
Vielleicht, möglicherweise habe ich einen kleinen Knoten im Kopf gerade. Es stellt sich mir dennoch die Frage, wie geht es zusammen? Also wenn ihr jetzt Yakuza oder zur italienischen Mafia gerufen werdet, um da sozusagen das Prinzip Kontrolle über andere aufgeben einzuführen.
Und dann würde ich sagen, das ist ein Auftrag, den ich annehme.
Die Auftragsklärung dauert da länger, glaube ich.
Also ne, so diese Grundfrage, geht das, ist das erstrebenswert, warum?
Wie werden wir ein agiles Unternehmen?
Ja,
genau. Mit die Mafia
italienische Mafia.
Ich glaube, die Mafia ist schon sehr agil auf ihre Art und Weise. Nicht
wie also es läuft auf jeden Fall viel auf der persönlichen und auf der Beziehungsebene, würde ich mal behaupten.
Ja, aber es hat, ich glaube, wir reden jetzt zu lange über Mafia. Ja. Aber ich glaube, es hat was mit Befehl und Befolgen zu tun. Und das ist ja doch zu wenig. Ne? Also ich glaube mal, wenn ein kleiner Hiwi, der nur als Minikiller unterwegs ist, mit eigenen Ideen kommt, wird er wenig Möglichkeit haben, sich kreativ auszuleben.
Mir tun sich gerade wirklich Bilder auf. Aber das ist schon fast da brauche ich schon viel Selbstkontrolle, dass ich da jetzt nicht tiefer drauf eingehe, diese Geschichte weiter zu erzählen, weil das ist eine tolle Einladung.
Ich hatte auch keine Folge, die war aus den Fugen geraten. Das ist ja, wo wir die Kontrolle so aufgeben.
Das ist doch wunderbar. Ja, genau, diese Kontrolle auch heißt ja nicht nur über Selbstkontrolle, also wir sprechen über Selbstführung. Und wenn ich jetzt mal das ganz einfach runterbreche, was versuchen wir zu vermitteln in unseren Kursen, dann ist es halt das, dass ich Vertrauen lerne, dass gute Geschichten dann erzählt werden, wenn ich dem anderen einen Handlungsspielraum überlasse. Und dass, wenn ich die ganze Zeit im Spiel versuche, die Handlung, die Fantasie, die Angebote des anderen zu kontrollieren, dass ich mich dann einfach anfange, sehr schnell zu langweilen oder, und jetzt kommen wir zur Mafia zurück, mich dann in einem Genre bewege. Dann habe ich aber das gemeinsame Commitment mit meinem Spieler. Wir bewegen uns in einem Genre, wir spielen eine Mafia-Szene. Und das heißt, wenn ich dort kontrolliere und Angebote machen und dem anderen Befehle erteile, dann sagt er, ja, mache ich, führe ich aus, mache ich, ja, bringe ich, ja. So, dann ist das aber ein Commitment zwischen uns beiden, dass wir uns jetzt innerhalb dieses Genres bewegen. Und das ist ein großer Unterschied von Selbstführung, ob ich miteinander diese Kontrolle als ein Commitment habe und mich in dem aber wiederum frei bewege, oder ob ich es tue, weil es ein Reflex ist, der nur dazu dient, den anderen zu kontrollieren im Sinne von nicht sinnstiftend zu kontrollieren. Und das macht einen großen Unterschied. Ich kann mich auch mit einem Team auf einen Arbeitsprozess einigen. Zum Beispiel, ich bin bei der Feuerwehr und ich muss jetzt einen Brand bekämpfen. Und vom Prinzip her haben wir da auch viel Kontrolle und Order und auch das Commitment. Wenn der Chef eine Order gibt, dann handle ich auch danach. Und fange jetzt nicht an, in dem Moment kreativ zu werden und zu sagen, ja, aber ich hätte da noch eine innovative Idee.
Ja, oder Militär.
Genau, das heißt, wir müssen immer gucken, wie ist der Kontext? Wie viel Commitment zur Kontrolle verlangt der Kontext? Und dann ist es aber so, dass wir das heute lernen müssen, von Kontext zu Kontext immer wieder neu zu entscheiden, wie viel Kontrolle, wie viel Befehl und Order und Folgen ist angesagt und wie viel Kontrolle abgeben ist angesagt. Nicht? Und wenn wir über agile Führung nachdenken, dann wissen wir immer wieder, es führt der, der in der Krisensituation die besten Informationen über die Situation hat. Und der übernimmt die Führung und auch ein Stück weit die Selbstkontrolle darüber. Und das verlangt von uns ein sehr agiles und flexibles Kontrolle abgeben und Kontrolle loslassen, weil wir sonst nämlich Krisensituationen überhaupt nicht managen können. Im moderneren Verständnis.
Die Frage stellt sich immer für mich, was ist wirklich der Mehrwert von Kontrolle aufgeben? Ja, und was habe ich davon als Führungskraft, wenn ich Kontrolle aufgebe? Ja, du hast es jetzt gerade schon sehr systemisch erklärt, aber für mich gibt es banale Gründe auch, die ich immer wieder in Trainings erlebe. In dem Moment, wo ich eine Kontrolle abgebe, bekomme ich was zurück. Das habe ich immer wieder erlebt in Trainings. Wenn Führungskräfte verstehen, dass sie einfach mal innehalten, Kontrolle abgeben, kriegen sie was zurück, weil sie sich dann in dem Moment, wenn noch dazu kommt, dass sie von dem, was sie zurückbekommen, berühren lassen, was wir vorhin hatten, ja, dann hat das natürlich eine riesen Wirkung. Das heißt, sie kriegen neuen Input, sie kriegen neue Ideen, sie kriegen ein Feedback und sie kriegen auch noch innovative, kreative Ideen, die sie selber nicht einbringen können. Das heißt, es findet ein Synergieeffekt statt. Du musst als Führungskraft nicht alles selber machen.
Naja, und ich glaube, du kriegst emotionales Commitment auf der Beziehungsebene, sage ich jetzt mal so ganz platt. Also in dem Moment, wo du deinen Mitarbeitern Freiheit schenkst und die das auch als Geschenk annehmen, nutzen und zu schätzen wissen, hast du ja auf einer anderen Ebene gewonnen. So, du wirst nicht so abgelehnt. Die machen nicht, weil du sozusagen unterdrückt wirst und sonst eine Repression droht, was du willst, sondern sie machen es, weil sie ja mit dir eine gute Beziehungsebene haben oder wie auch immer du es nennen willst.
Und du kriegst ja noch ein wichtiges Geschenk. In dem Moment, wo ich mit der Aufmerksamkeit nicht die ganze Zeit da bin, andere zu kontrollieren, bekomme ich wieder ein Stück weit Selbstwahrnehmung zurück. Ich komme in Kontakt zu mir selber. Ich kriege meine eigenen Ressourcen viel besser wahr. Ich kann eigenes Ideenmanagement ganz anders betreiben. Ich bekomme ja nicht nur die Geschenke und die Angebote von den anderen, sondern ich komme auch wieder ein Stück weit bei mir selber an. Das heißt, ich kann aus einer ganz anderen Selbstführungskompetenz heraus Dinge entscheiden und arbeiten. Das ermöglicht mir andere kreative und innovative Entscheidungen. Und ich löse mich auch von einem Stück weit von einem Stressreflex. Ja, also wenn wir Kontrolle aufgeben, also Kontrolle über andere hat ja auch was damit zu tun, dass wir eine Situation, die uns eigentlich stresst, beherrschen wollen. Das ist eine Form, mit Druck umzugehen. Das ist eine Form, mit Anspannung umzugehen, mit Erwartungshaltungen umzugehen. Und der große Paradigmenwechsel, den wir ja gesellschaftlich im Moment schaffen müssen, ist, aus stressmotiviertem Verhalten auszusteigen und zu sagen, ich führe nicht aus Stress heraus, sondern ich führe aus einer entspannten, souveränen und aus einer, ja, wie soll man sagen, früher hätte man gesagt, coolen Selbstführungskompetenz heraus, aber ein Stück weit aus einer Gelassenheit auch heraus, die dann wieder zu Kraft führt.
Ich glaube, was man auch abgrenzen und unterscheiden muss, was vielleicht viele denken, wenn es darum geht, Kontrolle aufgeben, heißt ja nicht auf der anderen Seite Willkür. Also es geht ja immer noch um Führung, ne? Absolut, also es ist ja nicht irgendwie so, ach, mach doch, was ihr wollt und ich lege mich jetzt am Pool so ungefähr. Ne? Dann kontrolliere ich ja auch nicht mehr, sondern was stattdessen? Also es ist keine Willkür, sondern es ist ja immer noch eine Führung.
Ich bin ja noch im Spiel. Ne? Also systemisch, ich bin noch im Spiel, ich gebe den Ball nur mal ab. Ne? Also und betrachte das, ich habe eine andere innere Haltung. Also ich gebe den Ball ab und gehe in eine Wahrnehmungshaltung rein und guck, was kommt denn zurück. Und das ist das. Aber ich bin noch ein Teil des Spiels. Mhm. Und das macht eben der Unterschied. Wenn ich am Pool gehe, bin ich raus. Ne?
Ella hatte das mal so schön gesagt in einer anderen Folge, ohne dass ich mich jetzt erinnere, welche das wäre, dass es als Trainer um die Präsenz geht. Also ich lasse das Ding zwar laufen, aber ich bin trotzdem präsent und da. Und ich glaube, der Unterschied zwischen Willkür ist der, wo ich eben nicht mehr präsent und da bin, sondern mich rausziehe. Mhm.
Mhm. Das ist ein schönes Beispiel. Ich habe gerade Prüfungen abgenommen und auch mit Coaches und Trainern gearbeitet. Und da war immer wieder spürbar, dass das größte Lernrisiko gerade für alle darin besteht, diese Kontrolle auch über den Klienten aufzugeben. Also wenn wir zum Beispiel mit dem Resilienzzirkel arbeiten, dieses Tool an sich führt Klient als auch Coach eigentlich durch den Prozess. Und wenn ich mich diesem Prozess anvertraue, dann muss ich den Klienten nicht mehr kontrollieren. Ich muss ihm nicht mehr sagen, was er tun soll, sondern die Impulse kommen vom Klienten aus und er führt den Prozess. Er hat die Selbstkontrolle und er hat die Selbstwirksamkeit über seinen Prozess.
Das ist für mich das ganze Prinzip von Coaching überhaupt, ne? Dass du ja rauskommst aus diesem jemand anders, sagt mir, was ich tun soll, hin zu, ich lerne überhaupt erstmal selber was zu machen und nicht der Coach. Mhm. Sagt mir das, ne? Deswegen ja auch dieses schöne ohne Auftrag, wie sagt man, ne?
Keine Mission ohne Auftrag.
Ja.
Ja, genau. Und es ist halt aber trotzdem immer wieder in der Praxis spannend zu sehen, welche Coaches das für sich verinnerlicht haben und damit tanzen können und dann wirklich sagen können, wow, ich halte den Prozess, ich bin mit meiner Präsenz hier, ich bin natürlich auch steuernd da, aber es ist nicht kontrollieren, sondern ich steuere hier und dort und mache eine Gegensteuerung oder gebe einen Hinweis. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und man merkt aber immer wieder, dass das Bedürfnis, kontrollieren zu wollen, auch damit zu tun hat, vielleicht auch mit dieser guten Absicht im Sinne von, dann zeige ich Leistung. In dem Moment, wo ich Kontrolle zeige und alles kontrolliere, zeige ich nach außen ja auch, hey, ich tue hier was und ich leiste irgendwas.
Ja, und es hat auch was meines Erachtens mit inneren Überzeugungen zu tun. Ich bin überzeugt davon, was richtig ist, nicht nur für mich, sondern als Coach jetzt vielleicht auch für den anderen, genau. Mhm. Und deswegen möchte ich, dass du das machst. Und davon gilt es ja ein bisschen, sich zu lösen. Das war ja das, was wir auch in einer anderen Folge schon hatten, ne? Den eigenen Standpunkt beibehalten, ohne dem den anderen so aufzudrücken, ne?
Ja, das ist ja spannend und vor allen Dingen die Erfahrung, die Coaches dann im Rahmen der Training oder im Rahmen der Ausbildung dann machen, ist ja in dem Moment, wo sie die Kontrolle über das Setting ein Stück weit aufgeben, im Sinne von, dass sie den Klienten den Weg gehen lassen, dann kommen nämlich genau diese Berührungsmomente auch zustande, von denen wir letztes Mal ja so viel gesprochen haben in der Folge davor, dass dann plötzlich der Coach merkt, wow, wenn ich diese Sache jetzt da gemacht hätte oder wenn ich den Vorschlag gemacht hätte, dann hätte ich das überhaupt nicht mitbekommen, was der Klient in seiner Selbstorganisation da gerade an Ideen aus sich selbst herausgebracht hat. Und das ist, finde ich, dieser Reiz dieser schönen Überraschung, immer wieder zu sehen, dass das andere System, mit dem ich arbeite, so viel klüger und weiser ist. Und wenn da eine gute Selbstkontrolle da ist, ich mich aus viel mehr Variationen, aus einer viel größeren Bandbreite von Qualität schöpfen kann, als wenn ich da alles selbstbestimmt mache. Selbstbestimmt schon, aber kontrolliert, fremdkontrolliert. Hm. Ja. Ja, ist ein spannendes Thema. Hat auch wieder was mit diesem großen Paradigmenwechsel zu tun. Aber wir können keine guten Szenen spielen und auch keine gute Musik machen im Ensemble oder einen gut improvisierten Tanz auf die Bühne legen, professionell, wenn wir das über Kontrolle machen. Es geht einfach nicht.
Naja, das Ensemble würde kurz und lang davonlaufen, weil keine Lust hätte, ständig meine Ideen zu spielen.
Und der Zuschauer auch, weil es sau langweilig wäre.
Ja. Ganz genau.
Und es ist nochmal was anderes, als auf eine gute inszenierte Sache zu schauen. Das heißt jetzt nicht, das eine ist besser als das andere. Hm. Ich habe auch eine gute Inszenierung, die ja auch sehr stark auf eher Kontrolle und auch Dinge, das kann eine eigene Ästhetik haben. Aber wir sprechen ja hier bei der angewandten Improvisation über unsere Ästhetik erstmal. Und die hat einfach eine andere Ausgangssituation.
Und ganz wichtig finde ich trotzdem nochmal zu betonen, was ihr beide eingangs gesagt habt, dass es eben auch Kontexte gibt, ne, Feuerwehr, Militär, wo Kontrolle nach wie vor notwendig ist und auch sinnvoll.
Genau, und wo man aber auch weiß, in Krisensituationen ist, und da lernen die ja auch immer mehr darüber, dass das ein gutes Gefahrenabwehrteam immer weiß, ab welchem Moment muss ich die Kontrolle insofern aufgeben, weil vielleicht einfach ein Feuerwehrmann an der Gefahrenzone näher dran ist und da die wichtigen Informationen hat, die es braucht, um in dem Moment auch die klügere Entscheidung zu treffen.
Interessant, by the way, zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel, dass ich bei der Bundeswehr, die sich auch mit agiler Führung durchaus beschäftigen. Ne? Also es ist nicht so, dass das jetzt nur ein altes Führungsmodell ist, das propagiert wird und es wird gehalten, sondern die haben auch ihre Bereiche, wo sie merken, das sind
die ganze WUKA-Idee kommt ja aus der Militär. Oder auch die Verwaltung. Ne?
Ich sehe dann halt immer gleich so Heute-Show-Kabarettisten vor mir, die das so aufs Korn nehmen und so irgendwie, ach Mensch, Feldwebel, jetzt lass uns doch mal, aber ich habe jetzt gar keine Lust, das gerade zu machen.
Aber müssen die Heute-Show-Kabarettisten auch mal ein bisschen flexibler sein.
Und das ist ja genau das Bild, um was es nicht geht. Das ist ja, nun denn, also spannendes Feld, wir machen das auf, wir wollen ja auch ein bisschen Diskussionen auslösen und jetzt keine Ja- und Amen Gespräche führen. Das wäre ja auch langweilig an der Stelle.
Ne? Ja, hat ja auch dann was von Kontrolle so, ne?
Ja, ja.
Alle agreeen sollen.
Hey, du, das totale Agreement. Ja, echt voll agreed. Aha.
Gut. Schön. Ja. Vielen Dank, Ella. Vielen Dank, Roland.
Vielen Dank, Claudia.
Das war die 23. Folge des Impro-Live-Podcasts. Und nächste Woche werden wir dann über den 4. Leitsatz des Lern- und Entwicklungsfeldes Führung und Selbstführung sprechen. Da wird es dann nochmal ums Thema Status gehen. Und zwar geht es dann darum, wie man Status Wechsel beherrschen kann. Ich bin schon ganz gespannt. Und Ella und Roland und ich, wir sagen tschüss.
Tschüss. Tschüss. Mehr Infos über die Impro-Live-Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.